herzlich willkommen zum Teil 2b von unserem Seminar Theosis, unsere Identität, unsere göttliche Identität in Christus. Wir sind jetzt im Teil 2b und beschäftigen uns mit der Trinität und hier besonders mit der Person Jesus Christus und der Person des Heiligen Geistes. Schnallt euch an, es wird viel zu erkennen und auch zu verstehen geben. Und manches wird vielleicht auch relativ neu für euch sein. Das Problem der Trinität ist, dass sie oft missverstanden wird von Christen wie auch Nichtchristen, dass man an drei Götter glaubt. Dem ist aber nicht so, sondern wir glauben an den einen Gott, der sich in drei Wesenheiten offenbart. Und wir wollen in diesen zwei Sessions mit diesen Wesenheiten uns genauer beschäftigen. Über den Vater haben wir jetzt schon in der letzten Session etwas eingehender nachgedacht. Wir wollen, wie gesagt, jetzt etwas tiefer hineinsteigen in die Person Jesus Christus und die Person des Heiligen Geistes. Wenden wir uns jetzt der Person von Jesus Christus zu. Wenn wir ihn anschauen, müssen wir ihn immer von zwei Seiten sehen. Einmal seine irdische Existenz als Sohn des Josef und als der ewige Christus, der von aller Ewigkeit her im Vater existiert hat. Und ich möchte es auch mal gerne versuchen, so in einer Art Zeitstrahl mal für uns klar zu machen, damit wir einen kleinen Gedanken kriegen über die ewige Existenz Jesus. Wenn du dir mal hier in diesem Bild rechts vorstellst, die Zeit läuft wie ein Strahl, aber sie kommt aus der Unendlichkeit und sie mündet in die Unendlichkeit. So jetzt, was wir ja wahrnehmen als Menschen, ist ja eigentlich, wenn wir so wollen, Bibel von Deckel zu Deckel, ist der Schöpfungsbericht und die Wiederkunft Jesu und das tausendjährige Reich und das Beginn der Ewigkeit. Aber wir müssen uns einmal fragen, wenn wir über Christus nachdenken, was hat er denn in den Ewigkeiten der Ewigkeiten der Ewigkeiten vor der Ewigkeit getan? Wer war er, wenn er für immer beim Vater war? Was hat Gott getan in den Ewigkeiten der Ewigkeiten vor der Ewigkeit? War er ewig allein? Und dann müssen wir uns immer wieder fragen, was geschieht denn nachdem die Erde, die neue Erde geschaffen worden ist, Gott ans Ziel gekommen ist mit seiner gesamten Schöpfung? Werden wir dann nur auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen? Oder werden wir in Ewigkeiten, Ewigkeiten, Ewigkeit auch kreativ, schöpferisch tätig sein? Das sind Dinge, über die wir nachdenken müssen, die wir nicht einfach ausblenden können. Und wir haben uns oft so in einem netten Wolkenkuckucksheim, ja, es gemütlich gemacht. Person Jesu betrachten, müssen wir auch eins uns vor Augen führen. Das hört sich vielleicht für manche etwas erschreckend an, aber wir haben ihn allzu oft reduziert auf seine Rolle als Opferlamm, als König und als Zimmermann von Nazareth. Aber Jesus ist viel, viel mehr. Christus ist viel, viel mehr. Ich habe es schon mal gesagt und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass Paulus, der ja weite Teile des Neuen Testaments verfasst hat, zigmal mehr über Christus schreibt als über Jesus von Nazareth. Und dass seine ganze Theologie um den Christus herum aufgebaut ist, als um Jesus von Nazareth. Und das ist etwas, über das wir tief nachdenken müssen. Ich habe auch ein Seminar in Christus mal gemacht. Das ist auch in meinem Online-Webseite runterzuladen. In Christus könnt ihr mal reinschauen. Da sprechen wir sehr intensiv über die Rolle des Christus. Schauen wir zunächst mal die irdische Existenz Jesus von Nazareth an. Er wurde, wie wir es von der Weihnachtsgeschichte her kennen, in einem Stall geboren. Er wurde gezeugt von Gott im Leib der Maria auf übernatürliche Weise und dort begann sein irdisches Leben. Gott bereitet sich quasi einen Leib, in dem er leben möchte. Dann kommt der Tag, an dem Jesus am Jordan getauft wird, wo der Heilige Geist auf ihn fällt in der Gestalt einer Taube. Und dort wird Jesus zum Christus, zum geisterfüllten Messias. Betrachten wir kurz mal die irdische Existenz Jesus. Als er geschaffen wurde, auf die Welt kam, in einem Leib, der von Gott gezeugt wurde, befand er sich auf demselben Level wie Adam im Paradies. Adam kam aus Gottes Hand hervor. Es war kein Sündenfall auf ihm, vor ihm, hinter ihm. Er war rein und lebte bis zu dem Punkt, wo er in die Sünde hineinfiel. Und das ist das, was Jesus von Nazareth auch erlebt hat. Als er auf die Welt kam, lebte er wie Adam. Er wurde auch deshalb der erste Adam genannt. Nur Jesus fiel nicht in die Sünde, wie Adam in die Sünde fiel. Vielleicht machen wir hier kurz nochmal einen Punkt. Ich möchte nochmal ganz kurz darauf eingehen, was ist der Sündenfall Adams? Der Sündenfall war nicht einfach nur, dass Adam mal von einem Apfel genascht hat, was er nicht tun sollte, sondern es ging darum, dass Gott eigentlich gesagt hat, lasst uns Menschen machen, ein Bild in unserem Gleich. Es war von Anfang an Gottes Absicht, Adam göttlich zu machen. Was die Schlange dann dem Adam verspricht am Baum, wenn du von der Frucht isst, wirst du sein wie Gott, ist eigentlich eine Dummheit, denn das ist das, was Gott ihm sowieso geben wollte. Aber was die Versuchung dahinter war eigentlich, die, es gibt eine Abkürzung, iss von der Frucht und du wirst sofort am Ziel sein. Und es ist auch interessant, wenn du mal Sünde betrachtest, fast jede Form von Sünde hat irgendetwas mit Abkürzungen zu tun. Gott wollte, dass Adam sein Sohn ist, dass wir göttliche Kinder sind, aber es gab einen Weg dahin, einen Prozess dahin. Und den wollten wir Menschen abkürzen. Und das ist es, was die Sünde hervorgebracht hat im Leben der Menschen. Und Gott lässt uns nun auch in dieser Sünde leben. Er lässt den Menschen dieser Sünde leben. Der Mensch muss erkennen, dass sein Lebenskontext, den er verwirklichen wollte, nicht funktioniert. Und deswegen leben wir auch in dieser gebrochenen, zerfallenen Welt. Und Gott wird diese Welt beenden, wenn er alles neu schöpft. Wie schon gesagt, Jesus fiel nicht in diese Sünde. Er lebte ein sündloses Leben bis zu seiner Geisteserfüllung, seiner Geistestaufe, wo er dann mit dem Geist Gottes erfüllt wurde. Und da wurde er dann auch zu dem Gesalbten, dem Christus. Das Wort Christus bedeutet eigentlich der Gesalbte. Und im Alten Testament wurden Gegenstände oder Personen mit Öl gesalbt, um zu bezeugen, dass der Geist Gottes auf diesen Dingen ruht, dass diese Dinge oder Personen für Gott auf die Seite gesetzt waren oder Gott in ihnen existierte. Lesen wir einmal kurz diesen Vers der Geisteserfüllung von Jesus, Markus 1, 9-11. Und es begab sich in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth nach Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Alsbald stieg er aus dem Wasser und sah, wie der Himmel sich auftat und der Geist Gottes gleich einer Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme erscholl aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jesus erlebt in diesem Moment, was wir erleben, wenn wir zum Glauben kommen, wenn der Geist Gottes von uns Besitz ergreift, wenn Gott uns die Augen öffnet über ihn, über sich und über uns. Wir sind dann in dem Moment mit dem Heiligen Geist erfüllt, von neuem geboren, das ist das, was Jesus erlebt hat. Wir leben aber noch in unserem alten, von Sünde gezeichneten Leib. Jesus lebt in einem neuen Leib. Ich möchte hier noch einen kleinen Exkurs machen zu dem Aufruf, den Gott gemacht hat, diesen Ausruf, du bist mein geliebter Sohn. Was Gott hier eigentlich über Christus aussprach, sprach er über jeden von uns aus. Was Gott dort sagen wollte, war, schaut, dies ist mein Sohn und er wird der Bruder, der ältere Bruder vieler Söhne, Töchter und Schwestern sein. So habe ich mir den Menschen vorgestellt, den ich schaffen wollte. Also dieser Ausspruch, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir gefunden, gilt nicht nur Jesus allein, sondern uns allen, die wir gläubig sind in Christus sind. Gott sah gewissermaßen dort prophetisch seine ganze ewige große Familie vor sich und rief über jeden von uns, über dir und mir aus, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und warum? Weil Gott es vollendet und nicht wir. Schauen wir nochmal Römer 8, 29 an, wo das so wunderbar beschrieben ist. Denn die er, Gott, zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Hier ist die Rede von dir und mir, die wir glauben. Auf dass derselbe, also Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Wer ist Jesus? Wer ist der Christus? Er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Er ist gewissermaßen dein älterer Bruder. Er ist mein älterer Bruder. Er ist der ältere Bruder unseres Hauses. Jesus ist gewissermaßen der Prototyp, den Gott von aller Ewigkeit her geplant hatte. Den Menschen, den er schaffen wollte, als er ausrief, lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Gehen wir zu einem weiteren Aspekt der Menschwerdung Gottes. Gott begrenzt sich für eine Zeit und lebt in einem Leib, in dem Leib des Jesus von Nazareth. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Gott steht nicht am Spielfeldrand des Lebens und schaut uns zu, sondern er betritt die Bühne des Lebens in der Gestalt eines Zimmermanns und lebt 33,5 Jahre mit uns. Ein zweiter Aspekt, den wir betrachten wollen über Jesus, ist, dass er in sich Materie und Geist vereint. In ihm hat Gott Materie und Geist vereint. Manchmal siehst du so Trinitätsikonen, wo Jesus so zwei Finger hochhält. Das ist nicht das Victory-Zeichen, sondern was die Kunstmaler damals damit ausdrücken wollten, ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Materie und Geist vereint in einem. Und in Christus hat Gott Materie und Geist vereint. Und das ist auch das, was wir erleben werden. Wir sind, wenn wir den Auferstehungsleib haben, sowohl materiell als auch geistlich. Auch hier nochmal ein praktisches Beispiel. Als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern erschien, in dem Obergemach, in das sie sich eingeschlossen, verrammelt und verriegelt hatten, tritt er quasi durch die Wand in den Raum hinein. Die Jünger erschrecken sich zutiefst und Jesus sagt, hey, ich bin kein Gespenst. Muss man vorstellen, plötzlich ist jemand im Raum und die Tür ist zu. Und dann sagt Jesus was Interessantes, er sagt, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie reichen ihm Fisch und Brot und er aß vor ihren Augen. Und da kann man vorstellen, wie sie beide wie sagen, Geist isst und trinkt nichts. Und da sehen wir so wunderbar dieses Zusammenwirken. Einmal der immaterielle geistliche Christus, der durch Wände geht, für den Materie kein Hindernis ist. Und der fleischgewordene Christus, der sich einen guten Fisch mit einem leckeren Brot schmecken lässt. Das ist auch das Grandiose an der Ewigkeit. Wir werden sowohl körperlich wie auch geistlich existieren. Beide Welten, Himmel und Erde, sind miteinander vereint in Christus. Auch das ist ein Aspekt, der ist so tief, den können wir in dem Seminar gar nicht alles bedenken. Lese ich auch hier mal einen Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, 15. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und steht über allem Geschaffenen. Da haben wir wieder das Ebenbild. Denn in ihm ist alles, was im Himmel und auf Erde existiert, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Herrschende, Mächte, Gewalten. Alles hat Gott durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über alles und alles besteht durch ihn. Und das ist interessant, dass Christus auch der Schöpfer ist. Die erste uns Menschen bekannte Manifestation geschieht in der Schöpfung unseres Universums. Durch Christus gewissermaßen spricht Gott sein Wort und Materie entsteht. Wir werden nachher in verschiedenen Bibelstellen sehen, dass Jesus das Universum erhält und trägt. Aber ich rufe das immer wieder in Erinnerung. Christus ist aber auch die Blaupause dessen, was wir sein werden. Er ist unser älterer Bruder. Lesen wir nochmal Römer 8, 29, die er zuvor ersehen hat, nämlich uns, die hat er auch verordnet, uns, dass wir gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Du sollst dem Ebenbild Christi, des Christus gleich sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Jesus ist dein älterer Bruder. Du bist durch ihn Teil des Hauses Gottes geworden. Denk nochmal an das, was ich gesagt habe, wenn die Königin von England dich adoptiert. Egal wie du dich fühlst, du bist ab dem Moment der Adoption ein Royal, königlichen Geblüts. In Jesus Christus sind wir schon jetzt und auch nach der Auferstehung das, was wir sein werden. Geschöpfe, die in der ganzen Fülle der trinitaren Gottheit leben. Wir leben in Gott durch Christus. Aber wir warten jetzt noch auf unseren eigenen neuen Körper, jenen Leib, in dem Materie und Geist dann völlig vereint sind, der Auferstehungsleib. Ich möchte euch nochmal klar machen, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, dass wir in Christus leben, was es bedeutet, in der Gottheit zu leben. Ich möchte dazu mal ein kleines Becherspiel machen. Ich habe das von einem bekannten Bibellehrer, Colin Urquhart, den ich sehr schätze, der ist jetzt auch beim Herrn, glaube ich, gelernt. Und das hat mich nie mehr losgelassen, dieses Bild, die Dreieinigkeit darzustellen. Ich lese zunächst mal den Vers. An jenem Tag, sagt Jesus, werdet ihr erkennen, begreifen, verstehen, mit dem Herz verstehen heißt es, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Schauen wir das mal ganz praktisch an. Ich habe hier drei Becher. Das ist der Vaterbecher, vielleicht könnt ihr das erkennen. Das ist der Sohnbecher und das bist du, der Du-Becher. Und jetzt schauen wir das mal an. Was sagt Jesus? An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich, schau mal, das ist der Sohn, Jesus, in meinem Vater bin. Das ist der Vaterbecher. Jesus ist im Vater. Und ihr in mir, das ist der Jesusbecher, wir sind in ihm. Und ich, Jesus, der jetzt in der Mitte ist, bin in euch. Dann gehen wir mal raus. Nehmen Jesus da raus aus der Mitte und setzen ihn in den Vater rein und ihn in uns. Und wo sind wir dann? Wir sind in der Mitte, mittendrin in der Trinität. Ich lese es nochmal vor. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Jesus ist im Vater. Du in Jesus. Und Jesus. Ups. Ist in dir. Und somit sind wir mittendrin in der Trinität. Kannst du es mal selber vielleicht für dich mal zu Hause durchspielen mit diesem Vers? Solche kleinen Sachen helfen einem manchmal, diese unendlich komplizierten theologischen Zusammenhänge besser zu verstehen und zu begreifen. Aber das ist so schön, dass wir erkennen dürfen, wir sind Teil der göttlichen Familie. Das ist so wichtig. Das ist das, was Gott uns vermitteln möchte. Du bist mein Kind. Du bist nicht irgendjemand, der auf einem Wettlauf ist, auf einem geistlichen, moralischen Würdigkeitswettlauf, um Kind zu werden. Du bist bereits ein Kind. Im Moment deiner Wiedergeburt bist du in mir verborgen. Und ich werde das gute Werk, das ich in dir angefangen habe, vollenden und zu Ende bringen, zu einem guten Ende. So, nachdem wir so toll gebechert haben, fassen wir nochmal zusammen. Wenn wir die Person Jesus Christus betrachten, müssen wir immer unterscheiden zwischen seiner 33,5-jährigen Existenz auf dieser Erde als Sohn Gottes und Sohn der Maria und dem geistgetauften Menschen Jesus von Nazareth, in dem die gesamte Gottheit bei der Taufe Wohnung nahm, als er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und wir müssen unterscheiden seine Existenz vor seiner Menschwerdung. Und zwar als er schon immer in der trinitaren Gottheit war, als der Christus, der Gesalbte, der Sohn und Geist mit dem Vater zusammen vereinte. Das ist wichtig, dass wir es immer wieder unterscheiden. Unser Problem ist oft, dass wir Jesus aus dieser ewigen Existenz rausgenommen haben. Wir betrachten ihn immer noch als den Zimmermann aus Galiläa, so stellen wir ihn oft in Bildern dar. Und er ist aber viel mehr, er ist der Christus. Christus ist eine Existenz, eine Entität, wenn ich das mal so abstrakt beschreiben darf, in der die gesamte Schöpfung vereint ist. Darum sagt Paulus immer wieder, in Christus, wir sind in ihm. Wir sind in ihm vereint, wie es dieses Bild hier auch nochmal zeigt, diese ausgebreiteten Arme und die Menschen mittendrin in ihm. Wir sind in Christus, wir sind alles Christusse. Christus ist der große Oberbegriff, in dem sich Geist und Materie, das Göttliche und das Menschliche vereinen. Schauen wir uns mal nochmal einige Verse an, in denen Jesus sich selber auf seine ewige Existenz als der Christus beruft. Mir ist klar, dass uns der Kopf manchmal dreht, aber das ist ein Thema, was ist so tief und so komplex und man kann das nicht einfach nur simplifiziert darstellen. Lesen wir mal Johannes 8, 58. Jesus sprach zu ihnen, zu den Juden, den Frommen, den Schriftgelehrten: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham war, war ich. Das geht ja dann weiter, dass sie sofort Steine aufgehoben haben, um ihn zu steinigen. Das sind wir so an diese Grenzen, die wir kommen. Das kann ja gar nicht sein. Wie kannst du, der du Mensch bist, vor Abraham existiert haben? Wie kannst du dich zu größerem machen als Abraham, unser irdischer Vater? Aber das ist das, wenn wir mit neuen Wahrheiten konfrontiert werden, da rasten wir manchmal regelrecht aus. Wir sollten nicht so verächtlich auf die Pharisäer schauen. Wir sind manchmal kein Deut besser, wenn es um neue Erkenntnisse geht. Also Jesus sagt, ehe Abraham ward, war ich. Jesus meinte nicht seinen irdischen Leib, sondern seine ewige Existenz als Teil der trinitaren Gottheit, als Teil des Vaters. Ich nenne den Vater auch immer gerne der Ursprung. In dem Vater ist alles vereint, Vater, Sohn und Geist. Und er ist der Teil des Vaters, der ewige Teil des Vaters, der Christus, in dem sich Geist und Materie vereinen. Durch Christus schöpft die Gottheit irdische Dinge, die Erde geschaffen, den Kosmos geschaffen, wo Geist und Materie zusammenkommen. Und wir sind auch Schöpfungsteil des Christus. Er hat uns geschaffen und durch die Geisterfüllung sind wir in ihn hineingekommen. Wir gehören zur göttlichen Familie. Lesen wir mal zwei weitere Verse, die uns zeigen, dass in der Person Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, aus der Trinität gewissermaßen heraustritt, in das Geschaffene, in die Materie eintritt, um dann Geist und Materie zu vereinen und in der Auferstehung wieder in die Trinität zurückkehrt. Und dort für uns jetzt die Schöpfung, die ewige Schöpfung, das ewige Zuhause zubereitet. Das ist das, was Jesus sagt: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, ich gehe hin, um sie euch zu bereiten. Lesen wir mal Johannes 16, 28. Ich bin vom Vater ausgegangen, der ewige Christus, und gekommen in die Welt, in die materielle, sichtbare Welt, als Jesus Christus von Nazareth. Wiederum verlasse ich die Welt nach seiner Auferstehung und gehe zum Vater. Er geht zurück in den Vater, in die Trinität. Lesen wir auch gleich noch den zweiten Vers. Die beiden ergänzen sich auch so ein bisschen. 1. Korinther 15, 27 bis 28. Alles hat Gott ihm, Christus, unterworfen, alles unter seine Füße gelegt. Wenn es nun heißt, dass ihm alles unterworfen ist, dann ist selbstverständlich der, nämlich die Gottheit, die trinitare Gottheit ausgenommen, die ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Das ist auch so ein Vers, wo man Kopfdrehen kriegen könnte, aber wir betrachten immer ganz logisch. Wenn alles vollendet ist, sagt Paulus hier, und die ganze Schöpfung geheilt und wiederhergestellt ist, das, was Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Dann wird auch der Christus und wir in ihm wieder in den Vater hineingehen. Und die gesamte Gottheit wird wieder eins sein in Ewigkeit. Und wir werden durch Christus, weil wir in Christus sind, Teil der göttlichen Familie sein. Also Jesus hat den Vater gewissermaßen verlassen und damit ist ein Teil der Gottheit in menschliches Geblüt hineingeschlüpft. Und damit war Christus weniger als die Gottheit. Er hat gelebt, 33 Jahre ist auferstanden. Er hat in seiner Auferstehungszeit, das wissen wir jetzt von der Offenbarung, wo dann tausendjährige Reich ist, alles kommt, da lassen wir uns die Finger weg, das führt zu weit. Aber es wird dann eine Zeit geben, wo alles zurechtgebracht ist, alles zurückgebracht ist, die ganze Schöpfung erlöst ist. Und dann wird der Sohn nicht mehr Sohn sein müssen, sondern er wird als der Christus mit uns in sich wieder in den Vater hineintreten, in die Trinität hinein. Und Gott wird alles in allem sein. Hier geht es nicht um eine Hierarchie, eine Dreieckshierarchie, der Vater an der Spitze, der Jesus an zweiter Stelle und der kleine Vogel irgendwo da unten, sondern es geht darum, dass die Gottheit ein Kreis ist, in dem sie sich umeinander bewegen. Und Christus wird wieder in diesen Kreis hineintreten und wird Teil der Gottheit sein. Und das Grandiose ist, wir sind mit ein Teil der göttlichen Familie geworden. Das könnt ihr, wie gesagt, in den vielen Versen, die wir vorher schon wieder gelesen haben, nachlesen. Zum Beispiel 2. Petrus 1, 4, Apostelgeschichte 17, 26. Vielleicht lesen wir hier auch nochmal Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Das ist der Himmel, die Ewigkeit, die Trinität, die göttliche Familie. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Erschaffung der Welt. Wir sollen in diese Herrlichkeit des Christus, des Sohnes Gottes, mit hineingenommen werden. Wir werden sie nicht nur sehen, wir werden teilhaben an ihr. Was hier beschrieben ist, nochmal, ist die Rückkehr von Jesus Christus in die Trinität. Sein Auftrag als Erlöser und Schöpfer ist abgeschlossen, die Schöpfung ist erlöst. Christus kehrt zurück in den Ursprung, den Vater, in die Trinität, damit Gott, also die Trinität, wieder alles in allem ist. Und nochmal, das Grandiose ist, wir sind in Christus und damit Teil des Haushaltes und der Familie Gottes. Wie gesagt, lies nochmal 2. Petrus 1, 4, da geht es um die Teilhabe an der göttlichen Natur und Apostelgeschichte 17, 26, wo es genauso auch darum geht. Schauen wir einen weiteren Teil, der genialen Teil, der Aspekt ist der Trinität und der ihr Sinn gibt an. Das ist, in Jesus Christus hat Gott sich für uns Menschen begreifbar gemacht. Er hat sich begrenzt in einem Körper, in einem Leib, wie wir auch einen haben, weil wir sonst gar nicht ihn so begreifen könnten. In Jesus hat Gott sich mit unserer Körperlichkeit auch identifiziert. Gott kam in einen Körper hinein, er wollte uns zeigen, schaut ihr Kinder, ich kann mitfühlen, ich weiß, wie es ist, in einem Leib zu sein. Ich weiß, wie es sich in einem gefallenen Körper anfühlt. Ich weiß, wie es ist, versucht zu sein. Lesen wir mal den folgenden interessanten Vers nach und lass uns da auch ein bisschen ins Nachdenken führen. Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 17 bis 18. Deshalb musste er, Christus, seinen Geschwistern in jeder Hinsicht gleich werden. In jeder Hinsicht. Um vor Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester zu sein. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten. Das ist so wunderbar, da ist kein Gott, der am Spielfeldrand des Lebens steht, sondern der mittendrin gestanden ist, 33,5 Jahre, der Versuchungen gespürt hat, wie wir auch. Das ist ein Gott, wenn du zu ihm betest, der dich versteht, wenn du deine Schwachheiten vor ihm ausbreitest, er kann dich verstehen, er nimmt dich in den Arm und sagt, mein Kind, ich weiß genau, wovon du redest, ich habe das auch gespürt. Ich bin zwar nicht gefallen, aber ich weiß, wie der Hauch der Versuchung sich anfühlt, wie es zieht und nagt. Ich pflege immer skandalös gerne das Folgende zu sagen. Jesus hat nicht unterhalb des Bauchnabels aufgehört zu existieren. Er war nicht unterhalb des Bauchnabels gasförmig. Er hatte einen Penis. Was ich sagen will ist, auch das Thema Sexualität, das im Christlichen oft so merkwürdig ist, versteht er. Er weiß um Sexualität. Er hat sie selber gespürt. Er hat sie nicht gelebt. Aber er hat sie gespürt, er weiß, wie sich das anfühlt. Es ist für ihn kein Bereich, der eklig oder merkwürdig ist. Auch wenn wir das alles so schambedeckt so tun, als ob es ihn da gar nie gegeben hätte. Ich glaube, er war in seiner Pubertät, hat er genauso Träume gehabt, Gedanken gehabt, aber ist nicht gefallen. So, was für uns wichtig ist, daraus zu lernen, ist, ich kann mit all meinem Menschsein, mit meinen Problemen, meinen Nöten, meinen Anfechtungen zu ihm kommen. Und ich weiß, da ist nicht ein Gott, der Stier auf seinem Thron sitzt, vor sich herstarrt und sagt, ich verstehe gar nicht, was du meinst oder was du denkst oder was du hast, damit habe ich kein Problem. Sondern ein Gott, der sagt, ich weiß, wovon du redest. Es gibt also nichts in unserem Leben, womit wir nicht zu unserem Gott kommen können. Und das ist so befreiend, auch im Umgang mit ihm. Gott nahm in Christus die Form der Kinder an, die er aus Liebe geschaffen hat, um in ihrer Form dann auch aller Gerechtigkeit Genüge zu tun. In Christus trug Gott auch die Strafe, die wir zu tragen hätten, in einem menschlichen Leib, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig war. Das sagt auch der Kolosser 2,9, denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und der andere Vers sagt es auch, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott war am Kreuz gehangen, nicht Jesus alleine als Mensch, sondern die ganze Gottheit in Christus hing am Kreuz. Ja, ich möchte noch zitieren, der frühere Kirchenlehrer Athanasius beispielsweise vertritt die Ansicht, dass der Erlöser Jesus Christus selbst Gott sein müsse, da nach Kolosser 1, 15 bis 20, wir lesen es gleich, die Welt mit sich versöhnen wird. Und wir lesen diesen Vers auch gleich mal, Kolosser 1, 15 bis 20. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er steht über allem Geschaffenen, denn in ihm ist alles, was im Himmel und auf Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Herrscher, Mächte, Gewalten. Alles hat Gott durch und für ihn geschaffen. Durch Christus schuf die Gottheit die Materie, die Existenz, alles, was geschaffen wurde. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Hier reden wir von dem Christus, nicht von Jesus von Nazareth, sondern von dem Christus, dem Auferstandenen, dem ewigen Sohn Gottes. Er ist der Anfang, er ist der Erste von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. Er war der Erste, der auferstanden ist, mit einem Leib. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein, denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich selbst versöhnen. Gott lebte, hier sehen wir es nochmal, in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was auf der Erde und im Himmel ist. Ich möchte noch kurz einen Aspekt beleuchten, der auch nicht so präsent ist. Es geht um die sogenannte Satisfaktionstheorie. Wir gehen ja im Standard davon aus, dass Jesus Christus Gottes Zorn besänftigt hat und die Strafe auf sich genommen hat. Aber es gibt auch andere Theorien, auch bei den alten Kirchenlehrern, wo man sagt, dass Gott nicht unbedingt zornig war und dass Gott auch nicht ein Blutopfer brauchte, um versöhnt zu werden, sondern dass Gott bewusst Mensch wurde, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt und dass er für uns ans Kreuz ging, um uns zu zeigen, dass er bereit ist, sogar die Strafe für uns zu tragen. Was ein bemerkenswerter Umstand ist in dieser anderen Sichtweise ist, dass Jesus am Kreuz ausrief, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dort findet gewissermaßen der Freispruch der gesamten Menschheit statt. Und was dort so außergewöhnlich ist, dass Gott im Fleisch, der Christus im Fleisch, auf Rache verzichtet, auf Vergeltung verzichtet. Jesus sagt ja vorher, ich könnte mit Leichtigkeit Legionen von Engeln kommen lassen, die mich hier raushauen, die mit der Welt aufräumen. Aber er wollte uns zeigen, wie eigentlich das neue Leben aussieht, auf Rache verzichten, auf Vergeltung verzichten, Vergebung an die erste Stelle zu setzen, egal wie tief das Unrecht ist, was man einem angetan hat. Und mich fasziniert diese Schau, diese Sicht, dass es hier vielmehr um unerschütterliche Vergebung geht, als um Rachsucht und Blutdurst. Es ist interessant, dass die Bergpredigt ja in ihrem ganzen Thema von diesen Gedanken beherrscht ist. Feindesliebe, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Güte, dem nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Vergebung, sogar da, wo es weh tut. Und das ist etwas interessanterweise, was wir als Christen, auch im Christentum, wir haben die Bergpredigt buchstäblich an den Rand gedrückt. Sie kommt fast in keiner Predigt vor. Diese ganzen Forderungen der Bergpredigt haben wir in der Regel an die Seite geschoben und als unerfüllbar für uns abgetan. Und wir leben sie auch kaum. Und das macht das Christentum oft auch so schwach und wenig glaubhaft in der Gesellschaft. Vielleicht ist es mal ein Aspekt, über den wir nachdenken. Nicht Gott musste sich mit dem Menschen versöhnen, der Mensch muss mit Gott versöhnt werden. Gott tut alles, um diese Versöhnung wirklich zu machen, um zu zeigen, wie sehr er uns wirklich liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn, in dem er selber lebte, hergab, damit alle, die an den Glauben, versöhnt werden. Denk mal drüber nach, ist ein interessanter Aspekt. Die Gedanken zum Kreuz. Wir tragen an der Last, dass sich unser kirchliches Schau des Kreuzes darauf beschränkt, eine kosmische Schuld müsse beglichen werden, statt das Eigentliche und Zentrale wahrzunehmen, dass hier die Mitteilung einer glaubwürdigen Liebe geschieht. Das Kreuz wurde dadurch aus unserer Sicht eher zum Bild einer göttlichen Transaktion als zum Bild der Transformation des Menschen. Und wir sehen oft einen Menschensohn, der in erster Linie kam, ein Problem zu lösen, Damit sah es so aus, als sei nicht die Liebe, sondern die Sünde der Anstoß zu unserer Erlösung gewesen. Und der zentrale Akt der Erlösung beruhe auf einen Akt der Gewalt. Ein Christentum, in dem Gott bloß auf ein Problem reagiert und in dem nicht die Liebe, sondern die Sünde im Zentrum steht, ist wenig einladend und schenkt keine Geborgenheit. Dieses Christentum hat, wenn wir es ehrlich betrachten, gemessen an seiner Größe, wenig ansteckende Gläubige hervorgebracht, aber immer viele, die es von außen schmähen. Authentisches Christentum betört, berührt, lädt ein, zieht an, weckt spirituelle Sehnsucht und zieht den Menschen immer wieder neu in ein verlockendes Geheimnis hinein, in das Heilwerden durch Gnade. Lukas 15,1: Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Gedanken von Vater Richard Rohr.
Wir machen hier einfach mal einen Punkt. Es gäbe noch so unendlich viel über Jesus und Christus zu sagen. Ich kann euch hier einfach nochmal empfehlen, vielleicht das Seminar auf meiner Webseite durchzuarbeiten, in Christo oder in Christus. Da gehen wir noch tiefer in die Person Christi rein. Und ansonsten wollen wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns der dritten Person der Trinität zuwenden, nämlich dem Heiligen Geist.